Das Thema meiner Predigt heute heißt, was kann ich als Jünger Jesu tun? Liebe Gemeinde, als erstes möchte ich sagen, an wen diese Predigt gerichtet ist. Ich möchte es tun mit dem etwas abgewandelten Zitat von Petrus aus seinem ersten Petrusbrief. Diese Predigt ist an alle Christen, die als Fremde überall in Jever und Umgebung mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Jetzt werden einige fragen, wen meint er denn damit? Wir leben doch schon lange in dieser Stadt und sind keine Fremden. Als Christen leben wir in dieser Stadt und seiner Umgebung als Fremde im Sinne der Bibel. Und zu diesen Menschen möchte ich reden. Nun kann es sein, dass jemand heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst ist, dann sollte er jetzt nicht gehen oder abschalten, sondern sich darauf einlassen, etwas über Christen zu erfahren. Und nun möchte ich euch einige Personen vorstellen, die in meiner Predigt eine Rolle spielen. Da ist zuerst Karl-Heinz Schneider. Er arbeitet in einer großen Firma und ist absoluter Fußballfan. Samstags in Sportschau und sonntags der Fußballplatz seine wichtigsten Stationen. Dann ist da Elfriede Lehmann. Sie ist 72 Jahre alt und wird im Haus nur als die Nörgeloma bezeichnet. Sie hat an allem etwas auszusetzen. Mal sind die Kinder im Treppenhaus zu laut, mal stehen die Mülltonnen nicht richtig und wenn sie Wäsche hat, ist natürlich die Waschküche nicht geputzt. Als nächstes haben wir Yvonne Hausmann. Sie ist 15 und geht auf das Gymnasium und ist gerade von ihrem Freund sitzen gelassen worden. Nun kommen wir zu der Familie Schröder, eine typische Familie mit zwei Kindern. Sie leben in einem Reihenhaus am Rande der Stadt und Herr Schröder ist besonders stolz auf seinen Garten, in dem alles so gut wächst. Als nächste wäre da Katharina Müller. Sie ist Mitglied dieser Gemeinde und nimmt regelmäßig an den Veranstaltungen teil. Sie hat aber keinen richtigen Halt in der Gemeinde gefunden und hätte doch gerne Menschen, mit denen sie über ihr Leben reden kann. Als letzten hätten wir noch Erwin Frank. Er ist jetzt kurz in der Stadt und absoluter Sportsmann. Joggen und die Mitgliedschaft im Sportverein sind seine Freizeitbeschäftigungen. Nun werden einige sagen, solche Leute kenne ich nicht. Andere werden sofort sagen, ja, ja, die kenne ich. Ich möchte hier sagen, dass die Namen frei erfunden sind. Doch Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht zufällig, sondern gewollt. Jeder von uns kennt solche Menschen. Sie sitzen uns im Büro oder an einem anderen Arbeitsplatz gegenüber. Sie wohnen in unserem Haus oder sitzen neben uns auf der Schulbank. Wir wollen diese Personen nun einen Moment verlassen, um zu einem Bibeltext zu kommen. Die Personen werden noch eine Rolle spielen. Das Thema befasst sich mit dem Umgang von kirchendistanzierten Menschen. Ich lese Apostelgeschichte 16, den Vers 13 und Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 4. Apostelgeschichte 16, den Vers 13. Und am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth, und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er den gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Wir begeben uns mit diesen Versen in eine Zeit, die in der Vergangenheit liegt. Doch eins ist klar: Die Menschen, die damals gelebt haben und die heute leben, sind immer noch die gleichen. Auch die Möglichkeiten, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, sind sehr ähnlich. Paulus geht an die Stelle, wo Menschen zusammenkommen, in diesem Fall an das Ufer eines Flusses vor der Stadt. Auch heute gibt es diese Versammlungsorte. Es sind Straßenfeste, Sportveranstaltungen oder der Grillabend bei den Nachbarn. In unserem zweiten Text wird noch eine Möglichkeit gezeigt. Dort heißt es, dass Paulus mit Priscilla und Aquila einen gemeinsamen Beruf hatte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gemeinsames Arbeiten viele Gesprächsmöglichkeiten bietet. Die Synagogen waren in der damaligen Zeit die Versammlungsorte, in denen man sich traf. Paulus ist zu den Menschen hingegangen. Er hat mit ihnen gearbeitet und gelebt und ist auf diese Weise mit ihnen ins Gespräch gekommen. Doch wie sieht es bei mir und dir aus? Lebst du mit den Menschen in deiner Nachbarschaft oder hast du eine Mauer gebaut um dein Haus, um ja keinen in dein Privatleben schauen zu lassen? Kannst du mit einem Arbeitskollegen nicht reden, weil du keine Ahnung vom Fußball hast? Oder ist es ganz einfach die Angst, der andere könnte dich zu sehr fordern? Jetzt wirst du vielleicht denken, der hat gut reden, der hat ja kein Problem, mit Menschen zu reden. Wenn du wüsstest, wie oft ich mich schäme, wenn ich wieder eine Gelegenheit ausgelassen habe, um meinen Glauben zu bezeugen. Aber auch wenn wir kein Paulus sind, muss es doch auch für uns Möglichkeiten geben. Und hier will ich Bill Hybels zitieren, der in einem Buch schreibt: Bist du bereit, als Abgesandter Gottes zu handeln? Liegt dir etwas am Wohl der Menschen in deiner Umgebung? Du bist nicht für die ganze Welt zuständig, sondern du solltest an einen Menschen denken, dessen Wohl dir am Herzen liegt. Wie sehr liebst du diesen Menschen? Geht es bei dieser Agape-Liebe in erster Linie um das Wohl des anderen, gleichgültig von dessen Reaktion? Wenn es so ist, solltest du in dieser Woche damit anfangen und diese Art von Liebe praktizieren. Soweit Bill Hybels. Wir sprechen heute von dem Umgang mit Menschen, die kirchendistanziert sind. Dabei sollten wir aber unsere Gemeindeglieder nicht vergessen. Ich will hier an Katharina Müller erinnern, die ich am Anfang beschrieben habe. Wem liegt sie am Herzen? Nun will ich noch einmal zu meinen anderen Personen zurückkommen. Ich fange mit Familie Schröder an. Sie wohnen im Haus neben dir. Du hast auch einen Garten, doch da sind die Pflanzen nicht so schön wie im Garten von Herrn Schröder. Was machst du? Verschwindest du aus deinem Garten, wenn Herr Schröder auf die Bildfläche betritt, weil er dir mit seiner ewigen Prahlerei über seine Gartenerfolge auf den Wecker geht? Es gäbe da eine Möglichkeit. Du wartest beim nächsten Mal auf Herrn Schröder, wenn er in den Garten kommt. Dieses Treffen hast du im Gebet vorbereitet und hast deinen Stolz und deinen Frust an Jesus abgegeben und bittest Herrn Schröder, dir einmal sein Gartengeheimnis zu verraten. Ich kann dir nicht sagen, was aus dem Ganzen wird, aber wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie erfahren. Nun zu Erwin Frank. Er sitzt am Schreibtisch dir gegenüber und schwärmt dir dauernd von seinem Sportverein vor. Du möchtest ja gerne einmal mitgehen in diesen Verein, aber du bist ja sehr in deiner Gemeinde engagiert. Und hier will ich nichts gegen das Engagement in der Gemeinde sagen. Es ist gut und wichtig. Aber wie wichtig ist dir dein Kollege Erwin Frank? Auch hier kann ich nicht sagen, was aus der Sache wird, wenn du mit in den Sportverein gehst. Es könnte aber sein, dass ihr Freunde werdet und du mit ihm über deinen Glauben reden kannst und der diesen Glauben kennenlernen möchte. Wäre das kein Erfolgserlebnis? Ja, und nun Elfriede Lehmann. Sie wohnt in der Wohnung über dir. Schon einige Male hat sie sich darüber beschwert, dass dein Sohn seine grässliche Musik zu laut gestellt hat. Du triffst Nörgeloma an der Mülltonne, die natürlich wie immer am falschen Platz stand. Du bist heute gut drauf und fragst Frau Lehmann, ob sie nicht Lust hätte, mit dir eine Tasse Kaffee zu trinken und ein wenig zu reden. Du hast ein Ja gerne erwartet, doch es kommt anders. Lassen Sie mich in Ruhe, ich will Ihren Kaffee nicht und reden will ich mit Ihnen erst recht nicht. Dann rauscht sie ab und lässt dich als begossenen Pudel stehen. Das war Nörgeloma pur. Was machst du nun? Es hat ja keinen Zweck, mit dieser Frau zu reden. Soll sie doch zusehen, wie sie mit sich klarkommt. Ich werde mich nicht noch einmal um sie bemühen. Als du in deiner Wohnung ankommst und den Schock ein wenig verdaut hast, setzt du dich hin und gibst das Ganze im Gebet an deinen Herrn ab. Danach fühlst du dich besser und nimmst dir vor, Frau Lehmann in deine Gebetsliste aufzunehmen. Als Letzte habe ich noch Yvonne Hausmann. Ihr erinnert euch, sie ist 15 und geht mit dir in eine Klasse auf dem Gymnasium. Ihr Freund hat mit ihr Schluss gemacht, weil er eine andere doch so toll findet. In ihr ist etwas zerbrochen. Sie ist enttäuscht und verletzt. Und wo ihr Lebensmut ist, kannst du dir denken. Du hast sie schon eine Weile beobachtet und gemerkt, dass sie immer stiller wird. Sie zieht sich immer mehr in sich zurück. An einem Tag nimmst du allen Mut zusammen und gehst auf Yvonne zu, die in einer Ecke des Schulhofs steht. Du gehst also auf sie zu und sagst freudig zu ihr, du brauchst Jesus. Jetzt gibt es zwei Reaktionen. Entweder sie fragt dich, wie geht das, und du hast gewonnen, oder sie sieht dich an wie ein Wesen vom anderen Stern und du brauchst ein halbes Jahr, bis sie überhaupt wieder ein Wort mit dir redet. Wenn du die zweite Reaktion verhindern willst, könntest du sagen, du, in der Stadt hat heute eine neue Disco aufgemacht. Hast du nicht Lust, mit mir heute Abend dahin zu gehen? Aus diesem gemeinsamen Disco-Besuch könnte eine Beziehung werden und es gibt vielleicht nach einigen Wochen die Möglichkeit, Yvonne in den Jugendhauskreis einzuladen. Ich habe hier einige Beispiele aus dem täglichen Leben beschrieben. Andere Möglichkeiten, mit Menschen in Verbindung zu kommen, überlasse ich eurer Fantasie. Nur in einem Beispiel habe ich die Aussicht auf eine Bekehrung beschrieben. Was mit Menschen passiert, mit denen du eine Beziehung aufgebaut hast, die du ernst genommen hast, die du mit deinem Leben auf Jesus hingewiesen hast, für die du im Gebet eingetreten bist, das kannst du getrost Jesus überlassen. Er hat mit jedem Menschen einen Plan. Drei Punkte sind hier wichtig. Erstens, liebe ich den anderen? Zweitens, ist mein Bemühen um den anderen auf sein Wohl bedacht? Drittens, rechne ich mit der verändernden Macht Gottes? Hier lese ich noch die Verse aus Matthäus 28, 18 bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger in Jever zu und sprach, ich habe von meinem Vater alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Haben die Ängstlichen und nicht Redegewandten zugehört? Du bist nicht allein. Auf die Zusage Jesu kannst du dich verlassen. Amen.